Kurznachrichten.
Das Dossi.
Schlager- und Friedensfreunde, Elbetag, Torgau. Vor 81 Jahren trafen sich am 25. April US-amerikanische und sowjetische Soldaten. Der Anfang vom Ende des Zweiten Weltkrieges, des vorläufigen Endes, muss man im Jahr 2026 leider sagen. Ich werde es gleich auch zu Tino Eisbrenner sagen. Im Mittelpunkt wird er stehen. Auf der Bühne stand er, als Kommunisten vorbeimarschierten, Symbol der Trennung der verschiedenen Teile der Friedensbewegten. Tino warb für gemeinsam im nächsten Jahr.
Viele von Ihnen und denen euch kenne ich mit Namen. Also, bis zum nächsten Jahr, wenn wir zusammengehen.
Eins wäre nicht weniger fair, als gäbe es kein Hand in Hand. Als wären schon alle Blicke leer, als hätten wir uns nie erkannt. Als hätten wir uns nie erkannt. Als hätten wir uns nie erkannt.
Gerade auf der Bühne, jetzt vor meinem Mikrofon, Tino Eisbrenner, sei gegrüßt.
Hallochen. Und an alle Hörer vor allen Dingen Hallochen.
Wir haben ja schon viele Interviews gemacht und von Interview zu Interview wird die Sache eigentlich prekärer. Was geht dir durch den Magen hier in Torgau, an dem Ort, wo vor 81 Jahren sowjetische und US-amerikanische Soldaten aufeinander trafen und im Prinzip der Anfang vom Ende des Zweiten Weltkriegs eingeläutet wurde, zumindest für damalige Zeit?
Na, im Grunde hast du es jetzt schon drin gehabt in deiner Anmoderation, was einem dann durch den Kopf geht. Ich meine, wir Ostgeborenen haben ja doch eine Tradition darin gehabt, diese Feiertage, April, Mai, also 8. Mai, Tag der Befreiung, schon, dass wir es Tag der Befreiung genannt haben und nicht Tag der Kapitulation, wie es auf der anderen Seite genannt wurde, bedeutet ja auch schon was. Und insofern sind wir natürlich scharfe Beobachter dessen, dass man diese Erinnerungskultur versucht abzubauen und uns einreden zu wollen, ist jetzt ja nicht mehr so wichtig. Und dann kann man an den Denkmälern ein bisschen rumfummeln, dann kann man auch einfach mal zuschließen und man braucht ja auch keiner mehr rein. Dann, es ist ja hier und da entwickeln ja Leute, die dafür auch bezahlt werden vom Staat, Ideen, wie man die Erinnerungskultur sozusagen abmagern lässt, nach und nach. Dazu kommen dann die kleinen Lügen, die gar nicht als Lüge formuliert sind, aber auf die Dummheit der Menschen bauen, wie ich mich zum Beispiel erinnere, dass Steinmeier irgendwann mal gesagt hat, und wir haben uns zu bedanken für die Befreiung vom Hitlerfaschismus bei der ukrainischen Front. Und die Menschen, die keine Ahnung von nichts haben, sagen, ach so, dann waren das die Ukrainer, die uns da befreit haben, nicht wissend, dass...
Bei Waldefuhl waren es kürzlich die US-Amerikaner.
Ja, auch schön, ja, genau. Nicht wissend, dass die ukrainische Front nur ein Frontabschnitt der Sowjetarmee war, genau wie es die weißrussische Front gab und so weiter. Man versucht mit so kleinen Tricks sozusagen, den Menschen ein X für ein U vorzumachen. Und was vor allen Dingen, also die Doppelmoral ja völlig enttarnt ist, wenn man nun tatsächlich, wofür ich niemals in keinem Fall wäre, wenn man aus der Erinnerungskultur oder aus der Völkerverständigung Länder ausschließt, weil sie einen Krieg führen oder geführt haben, wie oft hätte man die Amerikaner schon ausschließen müssen, wie oft die Franzosen, wie oft die Engländer, wie oft auch die Deutschen, die im Balkan mitgewütet haben. Also wer will denn wen eigentlich wann immer zu ausschließen? Oder andersrum gefragt, warum werden denn nur die Russen plötzlich aus allem ausgeschlossen? Dabei brauche ich gar nicht einzugehen auf den Umstand, also auf die Frage, warum führen die Russen diesen Krieg, seit wann läuft dieser Krieg, was sind die Ursachen für diesen Krieg, alles spielt dabei gar keine Rolle. Nur das zweierlei Maß spielt für mich eine Rolle. Und dann eben gerade in diesen Feierlichkeiten, wenn man sich an den Denkmälern trifft, wenn es heißt, ja, und die Alliierten, und dann haben sie uns befreit, und man lädt die Russen nicht mehr mit ein, obwohl die eigentlich sozusagen den Hinkelstein getragen haben damals. Und so wird ganz langsam, werden die Lügen, ohne dass sie formuliert sind, sozusagen einmassiert in das Bewusstsein der Menschen, des Volkes oder der Völker sogar, und zwar nur an der Stelle, wo Dummheit herrscht. Und Leute nicht gebildet sind und nicht wissen, wie war denn das damals? Und das kann schon eine Generationenfrage sein. Das heißt ja nicht, dass das alle dumme Menschen sind, sondern es ist die nächste und übernächste Generation und danach kommt schon die überübernächste Generation. Was soll die noch wissen? Also ich zum Beispiel bin manchmal wirklich versteinert, wenn das Kind aus der Schule kam und die sogenannten Wahrheiten der Geschichte formuliert hat. Ich meine, unsere waren immer so weit vorgebildet, dass sie das immer mit einem Fragezeichen versehen haben. Stimmt es eigentlich, dass die Russen den Ersten Weltkrieg angefangen haben? Oder stimmt es eigentlich, dass es in der DDR kein Privateigentum gab? Und so eine Sachen werden ja gelehrt, ne? So, bumm, das steht so im Raum dann. Und wer nicht hinterfragt, landet auf einer Schiene, die uns wirklich auch in die Katastrophe führen kann. Und das sind meine Gedanken. Jetzt halte ich mal die Luft an. Das sind meine Gedanken an solchen Feiertagen.
Du hier bist an der Elbe. An diesem Platz. Du bist demnächst wieder in Russland. Die ersten Tage im Mai sind in Russland der Feiertag. Dort wird auch im Fernsehen, ich nehme das jedes Jahr wahr, läuft rund um die Uhr, laufen Klassiker wie Befreiung der Fünfteiler mit unseren DEFA-Schauspielern, ein Menschenschicksal und anderes, Komm und Sie. Wie nimmst du die Lage in Russland oder wie schätzt du die Bevölkerung in Russland ein jetzt gegenüber uns? Verändert sich das?
Ja, also wenn wir die Lampe auf das gegenüber uns halten, dann kann ich zum Glück sagen, dass die Russen sehr gut unterscheiden können zwischen deutscher Politik und deutschem Volk. Da machen die wirklich einen Riesenunterschied. Natürlich haben die aber auch Fragen an das deutsche Volk. Also nach dem Motto, warum wählt ihr denn so eine Regierung, die dann sozusagen noch einen Zahn draufsetzt zu der letzten, wo wir schon dachten, schlimmer geht's jetzt nicht mehr. Und warum wählt ihr die denn? Und da steht man manchmal ein bisschen ratlos da. Dann haben die ja auch andere Strukturen. Die verstehen zum Beispiel nicht, warum ein Bundeskanzler Merz, warum der nicht vom Volk gewählt wird. Weil sie wählen ihren Präsidenten selbst, ne? Und bei der letzten Präsidentenwahl war ich ja zufällig anwesend, wurde mir erst klar, als ich dort war. Wenn 77% der Bevölkerung, und die russische Bevölkerung ist groß, wenn 77% der Bevölkerung an der Wahl teilnehmen und davon 87% diesen Präsidenten wählen, das merkt man im Volk. Also das merkst du bei jedem Taxi, bei jedem Kellner, bei jedem, der mit dir spricht. Und mit mir sprechen immer sehr viele sehr schnell, weil die anhand meines Dialektes nachfragen, wer ich bin, meines Akzentes, nachfragen, wer ich bin. Und dann sage ich Deutschland, dann fallen die erstmal fast ins Essen und wollen unbedingt sofort sprechen. Also die halten das Auto, die halten das Taxi an und wollen reden. Also, ich habe es ja auch in meinen Büchern, diese Reisebetrachtung, die ich dann schon zwei Bücher geschrieben habe, kommt das ja auch immer wieder vor. Wenn Leute aus der Baugrube steigen, wo ich nach dem Weg frage und der steht irgendwie bis mit dem Kopf zu sehen, buttelt da im Asphalt irgendwo rum. Und ich frage, wie ich zu dieser und dieser Hausnummer komme, und dann sagt der, von wo kommst du denn? Aus Deutschland. Oh. Dann steigt er aus der Baugrube, nimmt meinen Koffer, bringt mich zu der Hausnummer und fängt an, mit mir zu erzählen, was eigentlich mit uns los ist.
Ne? Ich nehme das im Fernsehen tatsächlich wahr, da ich Talkshows so zumindest nebenbei verfolge. Da laufen manchmal 10 Minuten aus dem deutschen Fernsehen, übersetzt natürlich, und dann wird drüber diskutiert. Also die nehmen sehr genau wahr, was wir auch senden, was ja bei uns überhaupt nicht ist. Wir sind ja da auf diesem Gebiet völlig ungebildet. Dann machen wir mal die dritte und die letzte Frage, damit wir nicht zu sehr in die epische Länge gehen. Jetzt Bundeswehr auf Höchststand, unabhängig vom 2+4 Vertrag, Russland als Feind festgeschrieben vom einen oder anderen auf ewig. Kann das gut gehen?
Ja, schade, dass du die Frage stellst, weil die hat ja die einfachste Antwort. Nein, das kann nicht gut gehen.
Ein 2+4 Vertrag, da fahre ich jetzt mal rein, ist ja für mich zumindest kommt da so ein bisschen auch an der deutschen Einheit scheinen die ja gar kein Interesse mehr zu haben, weil der 2+4-Vertrag hat ja mit uns zu tun.
Ja, naja, ich meine, diese Diskussion, es ist natürlich ein, ich sag mal, ein Finger, ein gehobener Finger, ne? Wenn die Russen sagen, also Leute, ihr seid die, die ganze Zeit den 2+4-Vertrag brechen, was ist denn, wenn wir denn mal brechen? So, wie sieht's denn aus? Dass das in der Realität schwer umzusetzen ist, ohne dass es knallt, es ist ja auch den Russen klar. Aber trotzdem ist es wichtig, dass man da mal einen Finger hebt und sagt, wir sind die ganze Zeit das brechen. Aber ich habe deswegen gesagt, schade, dass es diese Frage ist, weil ich finde, wir müssen auch noch über was anderes sprechen heutzutage. Wir müssen nämlich über die Beschaffenheit unserer eigenen Friedensbewegung sprechen. Und wir müssen darüber sprechen, warum unsere Friedensbewegung für die Leute, die eigentlich alle Frieden wollen, scheinbar unattraktiv ist. Und da glaube ich, dass es deshalb so ist. Ich nehme mal ein Bild, das nehme ich in letzter Zeit sehr gerne. Wenn du, also was unsere Friedensbewegung macht, ist, der dunklen Politik, die gemacht wird, den Spiegel hinzuhalten. Was passiert, wenn du den Spiegel in die Dunkelheit hältst? Du hast den ganzen Spiegel voll Dunkelheit und es ist kein Licht da. So, und was wir lernen müssen, meiner Meinung nach, ist, uns selbst auch, also nicht nur die Politik zu hinterfragen, die gemacht wird, sondern auch selbst uns zu hinterfragen und zu sagen, okay, wie kommen wir weiter im uns finden? Und das bedeutet, wir müssen, die Einladung in die Friedensbewegung muss attraktiver sein. Und ich nehme mal noch ein Beispiel, als der Vietnamkrieg tobte und die Amerikaner ihre eigenen Leute ständig in den Krieg gejagt haben. Da ist eine Bewegung entstanden, eine Jugendfriedensbewegung, Make Love, Not War, die Blumenkinder. Mit der ganzen Poesie aller Künstler, die damals sich dem angeschlossen oder sogar vorangestellt haben. Mit den Farben, mit der Liebe, mit dem Aufeinanderzugehen, mit den Festivals wie Woodstock, die bis heute nachklingen und allem, was dazugehört hat. Und natürlich habe ich Amerikaner, die gesagt haben, die Hippies. Aber eine ganze Generation war unheimlich dran und interessiert. Filme sind entstanden wie Hair und so weiter. Und also eine attraktive Friedensbewegung, nicht nur damit beschäftigt, den Spiegel ins Dunkle zu halten, sondern vor allem damit beschäftigt, das eigene Licht herzustellen überhaupt. Wer sind wir? Wenn wir gegen dieses andere sind, aber wer sind wir? So. Und nun entscheidet euch, die noch am Rand stehen, entscheidet euch. Wollt ihr dahin, wo es dunkel ist, oder wollt ihr hierhin, wo Licht ist? Ich glaube, das sind, ich spreche das jetzt natürlich alles so in die Tüte, aber ich glaube, das ist ein ganz gravierender Punkt, an dem wir rumdiskutieren müssen. Also auch zum Beispiel, hier war es ja auch wieder so, die Spalterei, zwei große Bühnen, oder zwei große Demos im Grunde genommen. Die eine will mit Partei nichts machen, das ist die, auf der wir gerade stehen, Torgau für Frieden. Die andere ist die DKP, also links, und auch Friedenspolitik und NATO-Kritik und so weiter und so, Kapitalismus-Kritik. So. Eigentlich gehören alle zusammen, aber sie können nicht aufeinander zukommen, weil die Überschriften nicht zueinander passen wollen, scheinbar. Und ich sage dann immer, hört doch auf mit den politischen Überschriften, findet euch doch kulturell. Und dann hat man hier also vorhin beschlossen, dass ich auf der Bühne sein soll, wenn die DKP durchzieht. Und ich gucke von der Bühne und ich sehe lauter Leute, die in meinen Konzerten stehen. Und die traben durch und traben mit der DKP, haben fast ein schlechtes Gewissen, dass sie jetzt eigentlich gerade meine Darbietung da stören. Während wir alle drumherum stehen und klatschen und ich sage, Leute, im nächsten Jahr zusammen, danke, dass ihr euch auf den Weg gemacht habt. Und versucht mal im nächsten Jahr vielleicht mal zusammen. Die sind alle dafür, aber ihre Oberhäupter wissen noch nicht, wie sie jetzt die Überschriften sortieren sollen. Und damit sie sich damit müssen wir aufräumen. Wir müssen das anfangen, da müssen wir überall rein und müssen, da spielt gerade gar keine Rolle, welche politische Überschrift du hast. Wir haben eine gemeinsame.
Frieden, auf jeden Fall. Ja, und da fallen mir andere Organisationen ein, wie Gewerkschaft und Kirche. Und als du von den Amerikanern gesprochen hast, den US-Amerikanern, die nach Vietnam für den Krieg waren, fällt mir der Film Easy Rider ein, wo unsere Helden am Ende vom Motorrad geschossen werden. Lief dazu nicht Lynyrd Skynyrd gar oder sowas?
Steppenwolf, ne?
Born to be Wild, ja.
So. Naja, und das meine ich, da ist wirklich, da ist so eine, also eine eigene friedenspolitische Ästhetik ist, oder Kultur, eine Ästhetik ist da entstanden und die bis heute nachklingt. Jetzt mal abgesehen, dass manche von den Helden von damals, wie zum Beispiel Joan Baez, heutzutage auch nicht richtig verstehen, was
auweia,
ja. Ja, und ein Zelensky-Bild nach dem anderen malt. Aber gut, sie ist die Grande Dame der Friedensbewegung und sie ist ein bisschen schlecht informiert und handelt auch aus dem Herzen. Sie glaubt, dass das genau richtig ist und keiner sagt ihr, dass Zelensky, wenn er das Bild begutachtet hat, anschließend mit seinen Azov-Kumpels einhebt und
in Arm.
Genau, Haken, tätowierten Hakenkreuze dann auf den schwitzenden Leibern irgendwann zu sehen sind, weil sie sich das T-Shirt vom Leib reißen. Also erzählt ihr eben keiner. Und deswegen glaubt sie, sie würde was Gutes tun und das bedeutet ja aber auch nur, dass man schaffen muss, zueinander zu kommen, damit alle Informationen haben und sozusagen das Angebot von Frieden auf eine andere Art deuten und leben können. Ne? So.
Ich befürchte, Bob Dylan erzählt es eher auch nicht und wir werden in 10 Jahren immer noch erzählen, aber trotzdem sind wir jetzt mal optimistisch. Tino Eisbrenner, ich danke dir.
Ja, gerne, danke.
Es wächst das Brot und von allein, und auf den Feldern reift uns kein Krug voll Wein. Das Wasser fließt nicht von selbst bergauf, und auch die Kriege hören nicht von selber auf. Schön ist die Rose und schön das Licht. Schön ist der Morgenwind. Schön ist dein Gesicht, schön ist die Welt, wenn sie friedlich ist. Schön ist der Frieden, wenn du seiner sicher bist. Da da du da da, da da du da, da da du da. Der Morgenwind, schön ist dein Gesicht, schön ist die Welt, wenn sie friedlich ist. Schön ist der Frieden, wenn du seiner sicher bist.
schlage vor, das Glas zu heben und zu trinken.
Über die Beliebtheitswerte von Friedrich Merz sprachen wir. Laut RTL-NTV-Trendbarometer lehnen 87% der Bürger seine Arbeit ab. AfD-Tino Chrupalla dazu in einem Interview. Selbst Erich Honecker habe in der DDR bessere Beliebtheitswerte genossen als Friedrich Merz heute.
Mein Blick richtet sich nach vorn. Der Rest ist eine Frage, die die Historiker beantworten müssen.
Das an einem historischen Tag.
Die Panzertruppen.
Richtig, beste Svetlana. In der Tageszeitung Junge Welt schreibt Arnold Schölze, Tag der Befreiung, nie wieder Krieg, erinnert das faschistische Deutschland, das diesen am 1. September 1939 mit dem Überfall auf Polen ausgelöst hatte, kapitulierte in Berlin-Karlshorst bedingungslos vor der Sowjetunion, den USA, Großbritannien und Frankreich. 66 Millionen Menschen wurden in diesem Krieg getötet, wahrscheinlich kamen 80 Millionen durch Verbrechen und Kriegsfolgen ums Leben, etwa 27 Millionen waren Bürger der Sowjetunion, fast die Hälfte davon Soldaten der Roten Armee, 3,3 Millionen starben in deutscher Kriegsgefangenschaft, gewollter Völkermord. Schölzel erinnert, bis zum Ende des Jahres 1941 sollten nach dem Überfall auf die Sowjetunion laut dem NS-Hungerplan rund 30 Millionen überflüssige Menschen tot sein. Er zitiert, der Krieg ist nur weiterzuführen, wenn die gesamte Wehrmacht im dritten Kriegsjahr aus Russland ernährt wird. Heute wieder rüstet Deutschland massiv auf. Klingen die Kassen der Rüstungskonzerne. Für Scholze gilt die mithilfe ukrainischer Nationalisten und Neofaschisten angefachte antirussische Stimmungsmache in der Bundesrepublik besagt, es ist Vorkriegszeit. Thema bei Scholze, Wehrpflicht. Die Mehrheit der jüngeren Generation lehnt im Gegensatz zu älteren diese ab. Nur wenige zwischen 14% und 30% sind nach einer Umfrage aus dem vergangenen Sommer bereit, Wehrdienst zu leisten. Neuere gibt es nicht. Er erinnert an erfolgreiche Schulstreiks. Im Internet kursieren Videos von Aktivisten der Bewegung, die von Anwerbeversuchen des sogenannten Verfassungsschutzes und des Bundeskriminalamtes berichten. Schikanen folgten an einigen Schulen. Die Neigung, sich als Kanonenfutter zur Verfügung zu stellen, wird das, so Schölze, nicht steigern. Passend dazu ein Bericht der Tagesschau von Lilia Becker, ARD-Studio Moskau. Aber zurzeit, wohl sicherheitshalber in Berlin, ein Stimmungswechsel, der heikel für Putin ist. Ich lese, geringes Wirtschaftswachstum, ukrainische Drohnen bis nach Sibirien setzen den russischen Präsidenten unter Druck. Zustimmungswerte sinken, selbst aus den eigenen Reihen kommt Kritik. Sie zitiert das staatsnahe Institut FOM, dieses misst noch 73%. Ich erlaube mir, an die Zustimmungswerte von Friedrich Merz zu erinnern. 13 sind das, dennoch der tiefste Wert seit Beginn der militärischen Sonderoperation. Lilia Becker verwendet den Propagandabegriff Vollinvasion. Sie hetzt weiter. Diese Daten, während mit Vorsicht zu genießender Befragte nicht völlig frei antworten können. Aha, sie erzählt von Straßen voller Schlaglöcher, Müll, Ratten, hohe Preise im Supermarkt. Da denke ich eigentlich an Dit is Berlin. Sie zitiert Zentralbankchefin Nabiullina. Diese sehr kluge Frau hält an ihrer Wachstumsprognose von 0,5% bis 1,5% für 2026 fest. Räumt aber ein, Wirtschaftsentwicklung wäre verhalten. Viele Unternehmen haben Investitionen eingefroren. Ukrainische Drohnen attackieren massiver russische Exportinfrastruktur, vor allem im Bereich Öl. Ich habe berichtet und ergänze, derartige Angriffe werden nicht ohne westliche Unterstützung erfolgen. Richtig zitiert Kreml-Sprecher Peskow, diese Drohnenschläge führen zu einer weiteren Destabilisierung der weltweiten Energiemärkte. Becker vergisst nicht ergänzend zu hetzen. Er würde ignorieren, dass Russland den Krieg begonnen hatte. Man mag die russische Invasion gerne völkerrechtswidrig bezeichnen. Andere Invasionen, und derer gibt es ja nun genug, sind das aber auch. Die Vorgeschichte auszublenden, die für mich bereits in den 90er Jahren begann, ist entweder dumm, aber eher offen faschistisch. Mir ist es wichtig, gerade an diesem Tag es klar zu benennen. Kritik aus eigenen Reihen? Hier wird sogar Wladimir Solowjow zitiert, dessen Sendung ich regelmäßig verfolge.
Вы понимаете, что так будут выглядеть города Германии?
Er rät, Rohstoffhandel soll umgelenkt werden Richtung China, Nordkorea, nicht mehr in den Westen. Er fragt, brauchen wir Geld im Gegenzug oder Technologien und Produkte? Sie räumt ein, Russland kassiert weiter Milliarden aus Öl und Gas. Nennt China Indien, aber auch EU. Gewinnmargen seit Hormuz-Blockade gewachsen. Aber Staatskasse leert sich, Krieg kostet Geld, klar. Sie endet mit dem wirren Satz, es ändert sich etwas im politischen und wirtschaftlichen Klima in Russland. Die Frage ist, wie lange der Kreml es schafft, dass niemand öffentlich die wirtschaftliche Lage auf den Krieg in der Ukraine zurückführt. Zwei harte Punkte zu diesem Konvolut. Über die Veränderung des Klimas innerhalb Russlands berichte ich seit 2 Jahren. Ich halte sie mittlerweile für abgeschlossen, was Frau Becker im Auftrag der gezielten Desinformation komplett ausblendet. Ausnahmslos alle Stimmen fordern ein härteres Vorgehen gegen die Ukraine, am Ende aber auch gegen deren Unterstützer. Kein Wort in ihrem Bericht der Menschen, die willentlich der Desinformation frönen, was aktives Tun ist, in Sicherheit wiegen soll. Diese Sicherheit halte ich für nicht gegeben, rate er, sich auf eine Eskalation vorzubereiten, egal in welcher Form. Ich werde mich hier an dieser Stelle am Tag der Befreiung nicht erniedrigen, irgendwelche Fantasien freizugeben, die das Leben jedes Einzelnen beeinflussen wird. Auch das Leben der deutschen Muezzine, auch der in Köln. Es ist Freitag. Der 8. Mai 2026, Tag der Befreiung, in der kleinen Audiodatei. Was würde ich dafür geben, mehr befreit zu sein vom Faschismus?
Und nun die weitere Nachricht.
Danke, beste Svetlana. Bulgariens Ex-Präsident Radev soll die Regierung bilden. 50 Tote bei Rebellenangriffen auf Dörfer in Mali. USA und Iran beschießen sich in der Straße von Hormuz.
Die Spannungen im Nahen Osten nehmen nicht ab.
So ist es wohl. Bloomberg, Ölförderung in OPEC-Ländern fällt auf ein 36-Jahres-Tief. Zum Tag des Sieges intensivieren Moskau und Washington die Telefondiplomatie. Der Chef des italienischen Unternehmerverbandes warnt, die EU unterschätze die russische Wirtschaft. Pornoskandale, Kinderpornoskandale werden auf Disney-Kreuzfahrtschiffen gemeldet. Ermittlungen liefen unter dem Namen Operation Flutwelle. 26 Menschen wurden festgenommen. Bruch mit der britischen Krone. Die Inselstaaten Antigua und Barbuda. Reisen in die Grenzstadt Narva werden in Estland angeboten, zum Siegestag in Narva am morgigen 9. Mai. Für die Einwohner wichtig, es berichtet Nikita Demidov in der Zeitung Glisklert. Die Aufrüstung in Europa wird von Moskau als geplante Eskalation eingeordnet. Die Nachrichtenagentur RIA Novosti berichtet. Reinhard Lauterbach in der Tageszeitung Junge Welt. Die Ukraine würde sich für den 9. Mai Angriffe vorbehalten.
Give us a credit!
Und Weißrusslands Welttag. Alexander Lukaschenko verleiht am Vorabend des Feiertages staatliche Auszeichnungen. Auch gratulierte er Mitarbeitern und Veteranen des Fernsehens zum Berufstag. Der weißrussische Experte Alexander Tischenko nennt in der Fernsehsendung Thema im Gespräch die Wahrnehmung der USA als Supermacht. Geopolitische Psychosomatik. Sonne, Wolken, Gewitter im Süden, ab Montag mehr Wolken.
Marcello, hast du wieder eine gute Sendung gemacht? Daumen hoch.
Europe's Alternative Music. Radio Marabu.